das sind einfach so Behauptungen in hohlen Raum. Und wenn du dann hinterher guckst, was ist dabei rausgekommen, haben sie unter Umständen gar keinen übernommen. Ne? Das weiß man nicht. Natürlich übernimmst du nur die Personen, die du auch wirklich gebrauchen kannst. Ne? Also so Behauptungen sind einfach Blödsinn.
Max Schaumanns ist in unserem im Juli von der Deputation der Bürgerschaft in die Deputation der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation gewählt worden.
Hier.
Wie findest du denn das? Auf dem Fahrstuhl der SPD übrigens.
Ja. Da weiß man doch, was man für eine SPD vor sich hat, oder? Ja, das passt halt alles zusammen, für mein Gefühl. Das ist jemand, der in die Deputation der Wirtschaftsbehörde kommt und gleichzeitig in den Immobilien zu Hause ist. Das ist doch total klar, warum der da sein möchte und warum der da auch hingeholt wird oder reingewählt wird. Das sind die Seilschaften, die sich da gegenseitig unterstützen, und in der Deputation hast du alle und sämtliche Informationen in dieser Richtung, die kommen alle über deinen Schreibtisch, also du brauchst im Grunde genommen nur zugreifen, wenn dich auch rein beruflich irgendwas interessiert. Und das ist doch logisch, dass er da rein will, und dazu nimmt man auch gerne ein Parteibuch in die Hand. Warum nicht? Tut er sich ja nichts. Und man merkt es ja auch bei diesen ganzen Sachen, die passieren, auch in der Stadt, betrifft ja nicht uns, betrifft ja auch zum Beispiel Herrn Schreiber in Hamburg-Mitte oder so, die stützen sich gegenseitig und niemand fällt da über seine Immobilien oder anderen Geschäfte. Ganz im Gegenteil, es wird alles immer unter den Tisch gekehrt. Das halte ich davon.
Herr Schaumanns hat ja noch zwei weitere Gebäude, einmal Schulterblatt 1 und das links daneben steht. Da steht seit, wenn ich das richtig beobachte, seit mehreren Monaten Baugerüst, aber einen Bauarbeiter habe ich da noch nie gesehen.
Ja, da hat er uns gegenüber behauptet, oder das wird wohl auch so sein, dass er das aufstocken will, das eine Gebäude mit zwei Stockwerken. Und da sollen Wohnungen rein, die auch ungefähr in diesem Dreh 13, 14 Euro pro Quadratmeter kosten werden. Ist ja auch alles jetzt möglich, Sanierungsgebiet ist ja auch weg. Also von daher wird es auch so sein. Warum das Gerüst jetzt da so lange steht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht brauchen sie so lange für die Planung oder irgendwie so.
Vielleicht hat er die Fassade dann ihre Bildermaler vermietet.
Nee, die Bilder sind ja von dem Laden, der unten da drin ist. Das ist so eine Kette, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber das ist so eine Kette, die haben in verschiedenen Städten so Läden. Und das sind Bilder von dem, damit er irgendwie auf seinen Laden aufmerksam machen kann. Das ist, finde ich, sieht alles nicht so irgendwie so toll aus. Bei dem sind ja auch immer die Scheiben kaputt und so. Aber oben sollen Wohnungen entstehen, was mit dem Haus daneben ja wahrscheinlich auch irgendeine Sanierungsgeschichte, und dann werden die Wohnungen teurer vermietet. Und es gibt ja auch genügend Leute, die selbst am neuen Pferdemarkt, wo ich niemals nach vorne raus wohnen wollen würde, noch so eine hohe Miete zahlen, einfach um da zu wohnen, im ach so hippen Schanzenviertel. So ist es.
Kannst du noch was über die Vorspekulanten sagen?
Du meinst Herrn Jensen und Herrn Stefan?
Ja.
Bisschen unsägliche Geschichte, finde ich. Also, ja, auch Spekulanten, wie sie im Buch stehen, haben uns auch erzählt, dass sie so ein tolles Gelände gerne haben wollten, dass es ihnen unheimlich gut gefallen hat und dass sie daraus was machen möchten, haben uns das Blaue vom Himmel runtergelogen, dass wir von uns aus, also vom Schanzenstern aus, frei werdende Stockwerke mieten können, damit wir unser Haus vergrößern könnten, was auch unheimlich wichtig für uns gewesen wäre. Das haben sie alles versprochen, haben sie letztlich aber nicht eingehalten. Herr Jensen ist irgendwann total in den Hintergrund verschwunden, hat sich gar nicht mehr gekümmert, und Herr Stefan ist immer aufgetreten wie so ein kleiner Despot, musste immer in allen Sachen, musste er selber da sein und selber Entscheidungen treffen, sogar wenn wenn in irgendeiner Ecke mal ein bisschen Farbe verschmiert werden musste, weil sie dann tatsächlich wirklich was renovieren mussten und kamen nicht mehr drum rum, dann ist er selber aufgetaucht. Aber der war genauso unzuverlässig wie eben auch jetzt die HWS-Leute oder die beiden Schommerz-Brüder, je nachdem, wie man das sehen will, hat einfach nichts gemacht, nur das, was eben nötig war. Und es war schon ziemlich klar nach einer Weile, weil plötzlich andauernd Bankleute aufgetaucht sind, die das Gelände geguckt haben oder die Räumlichkeiten angucken wollten, dass es auf einen neuen Verkauf rauslaufen würde. Und so ist es ja auch gewesen. Ich weiß nicht, die hatten 3 Jahre oder sowas hatten sie das, ne? Und das Einzige wirklich Unwiederbringliche, was sie gemacht haben, was auch ganz schlecht war, war eben, dass sie einen Teil des Gartens verkauft haben, was zum Beispiel Anfang des Schanzenhofes 91 rechtlich noch gar nicht möglich gewesen wäre, so ein Grundstück zu verkaufen, so dicht an anderen Häusern dran. Das hat sich aber auch geändert, wie sich eben alles in Bezug auf Geld ändert. Und das Gelände konnte man plötzlich verkaufen und konnte es auch bebauen. Und das ist unter dem Besitz von Herrn Jensen und Herrn Stefan ist das passiert. Der Garten ist eben halbiert worden fast und dann ist da ein Haus drauf gebaut worden, wo bis heute, soweit ich weiß, noch nicht alle Wohnungen vermietet sind, weil sie einfach so teuer sind. Und das unten gibt es noch einen Laden, der ist auch nicht vermietet. Und das ist so der Nachlass von Stefan und Jensen.
Und gibt es über die ersten Spekulanten noch was zu sagen, die Dick? Da sollten ja mal nach Hamburg Arbeitsplätze entstehen, stand in der Zeit.
Die Dick ist nie in Erscheinung getreten, außer in Form von, wo man die Miete überweisen muss. Und von der Betriebskostenabrechnung ansonsten habe ich nie überhaupt irgendeine Person von denen jemals gesehen, auch nicht in Sachbearbeiter oder sonst was. Gar nichts.
Also dann doch eher die Arbeitsplätze in Frankfurt wieder gesichert
worden. Wo auch immer die waren, aber in Hamburg war jedenfalls keiner sichtbar vorhanden.
Jedenfalls war Wolfgang Breiner ganz stolz darauf. Hat er der Zeitung erzählt.
Ja. Da kann man dann auch wieder was zu den SPD-Seilschaften sich denken oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Das war ja ein CDU-Mann.
Ach so, das stimmt, war ja CDU. Ja, stimmt, das war ja CDU. Ja, ich meine, da kannst du mal sehen. Man gibt sich, das gibt sich nichts mehr. Du weißt gar nicht genau, ist egal, über welche Partei du da sprichst. Die Sachen als solche sind dieselben. Die sind wirklich original dieselben. Ob du jetzt die SPD da hast oder die CDU. Und einen einzig großen Unterschied sehe ich, dass die CDU überhaupt gar keine sozialen Wohnungsbau mehr betrieben hat. Die SPD macht es jetzt ein bisschen, aber ich denke, das war so zwingend notwendig. Da hätte auch die CDU nicht länger mehr durchhalten können, keine zu bauen. Ne? Das ist ja sonst nicht, nicht so große Unterschiede. Ja. Ja.
Gibt es noch was über die Mitmieter zu sagen vielleicht?
Ja, ich finde, jetzt im Moment, wo wir auch so viel zusammen machen, bedauere ich das sehr, dass das auseinanderbrechen wird. Darf man ja eigentlich so nicht sagen, ne? Aber das ist sehr schade und ich bin da sehr, sehr gerne gewesen, all die Jahre über auch mit denen. Wir hatten ja über die Rezeption unheimlich viel Kontakt zu allen Mietern eigentlich. Schon alleine über die Post und was weiß ich, die Putzleute kamen und so. Ich kenne da unheimlich viele und das finde ich eben auch schade, dass das eben einfach so zerschlagen wird. Ich finde es unheimlich dramatisch für eben genau diese Putzleute von der Palette, die da wenigstens einen winzig kleinen Arbeitsplatz hatten und auch wenig, also sie mussten da nicht irgendwie eine Bewerbung machen oder sonst irgendwie was, sondern sie haben da ihren Job getan und das ist total klar, dass sie so woanders sehr, sehr schwer was finden werden. Und das sind auch, also es ist einfach eine traurige Folge so aus diesen ganzen Sachen. Ne? Und beim Kino denke ich, ja, hat ja, sie haben ja gesagt, die Schommerz, sie würden auf jeden Fall das Kino erhalten wollen. Das ist ja auch eine hohle Aussage, das Kino. Das Kino kannst du natürlich mit den Räumlichkeiten, kannst du jedes weitere Kino machen. Die Frage ist, und dazu lassen sie sich natürlich nicht hinreißen. Sie sagen nicht ganz explizit, sie wollen das 3001 da belassen. Das wäre doch mal eine Aussage, auf die sie sich auch vielleicht dann stützen, und das sollte dann auch weitergehen. Aber das tun sie tunlichst vermeiden. Also sie sagen halt nur das Kino. Sie sagen nicht den Namen. Dasselbe wie bei uns. Da hat er auch immer gesagt, er hätte noch nie ein Hotel und eine Gaststätte besessen. Hat er ja sowieso nicht, aber das ist eben genau das. Ich bin ein Vermieter für ein Hotel und für eine Gaststätte, aber er benennt halt nicht eben wirklich die Besitzer oder die Personen, die das betreiben. Ne? Und von daher zerschlägt sich da alles. Es ist die Volkshochschule eine sehr große Institution, die da ist. Und das ist auch am anonymsten. Die meisten Leute kennt man da nicht, weil das sind eben alles entweder die Lehrer, die da hinkommen, oder Büroangestellte, die fühlen sich auch mit diesem ganzen Konzept gar nicht verbunden. Die wissen das häufig wahrscheinlich gar nicht mal. Das ist eben auch die Folge davon. Ne?
Ja. Und die Leute, die alle ausgezogen sind, wollen wir die nochmal auflisten? Die sind ja meistens ausgezogen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten.
Naja, also es gab auch eine Entwicklung in der Zeit, zum Beispiel. Für Soziales und bla bla, ich weiß nicht, damals hießen die Behörden noch anders, der sich zur Aufgabe gemacht hätte, unheimlich viel Gelder einzusparen. Die sind alle auf einen Standort in die Nähe vom Haus der Jugend in die Lerchenstraße gezwungen worden. Und das war auch relativ schwierig für die, weil eben die Jugendlichen, die waren damals im Mittelhaus im Schanzenhof, das war ein fester Standort für die, wo die auch immer hingekommen sind und wo die sich auch zu Hause gefühlt haben. Das ist zum Beispiel tatsächlich über Zwang der Stadt, mussten die ausziehen da. Dann war es 21. Wie hieß das nochmal? Institut des.
Achso, Institut für Sozialgeschichte.
Das waren die Nächsten. Die sind auch aus Kostengründen ausgezogen.
Karl-Heinz Roth. Mhm,
das über Karl-Heinz Roth. Die sind aus Kostengründen ausgezogen. Und dann waren die Nächsten, dann ist die Palette aus Kostengründen ins Mittelhaus gezogen. Und Jürgen Schaum ist ausgezogen, auch aus Kostengründen in die Schanzenhöfe, in die Lagerstraße.
Die Journalisten
sind mit Jürgen Schaum ausgezogen, die sind vorher schon ausgezogen. Ja, das waren sie im Grunde genommen.
Dann,
die Anwälte sind aber tatsächlich aus persönlichen Gründen ausgezogen. Das war ein Anwaltskollektiv und die sind nach und nach, haben die sich vereinzelt und sind in eigene Praxen gezogen. Alche Miller ist in Konkurs gegangen. Alche Miller ist aber schon bei den. Alche Miller ist bei Herrn Jensen und Herr Stefan ausgezogen, ne? Wenn ich mir das richtig weiß noch. Und zwar sind die gescheitert daran, dass. Das war ja eine Heilpraktikerin-Schule und da war zum Teil die Zahlungsmoral der Schülerinnen nicht so besonders hoch und dann hatten die unwahrscheinlich viele Schulden und dann sind die ausgezogen. Diese Schule hat sich geschlossen. Und da ist überall die Volkshochschule rein. Naja, ich meine, es ist klar, es sind 25 Jahre, es waren viele verschiedene Betriebe und Institutionen. Das ist natürlich klar, dass sich auch bei einigen, also zum Beispiel Satz und Repro war ja auch da, Satz und Repro ist einfach eingegangen, weil die ganze Druckindustrie ja zusammengebrochen ist, das ist klar. Solche Entwicklungen, die kannst du nicht, also die lagen jetzt nicht irgendwie an einer erhöhten Miete oder so, sondern einfach, weil diese Form von Technik oder so nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Ne?
Wir haben ja auch Reiseunternehmen, Kunigelreisen, Aktivreisen. Und
stimmt, die waren auch alle noch da.
Hapkido war ja auch mal da.
Hapkido ist auch ausgezogen, weil die bessere Räume hatten.
Stadtreisen.
Warte mal, Hapkido ist ins alte Hafenkrankenhaus. Stadtreisen brauchte auch ein anderes Büro, die sind größer geworden. Die waren ja oben bei Serena. Kunil-Reisen, ja, sind weggegangen. Und unterwegs war ja auch da, noch mit einem Laden, die haben aber ihren Hauptsitz in Braunschweig. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch ein Hamburger Büro haben. Weil sich da auch, also bei unterwegs, weiß ich zum Beispiel, da gab es früher so Kinder und Eltern und Kinderreisen mit dem Bus, die haben ja ganz viel Busreisen gemacht und so. Ich glaube, das hat sich auch geändert im Zuge von diesen ganz billigen Fluglinien, dass die eben abspecken mussten und nur, also das gibt es noch unterwegs, aber ich glaube, die sind hauptsächlich nur noch in Braunschweig, haben die ihren Hauptsitz und von da aus machen die das alles. Aber das, also ich meine, man muss das auch anders sehen. Ich glaube, manche Betriebe konnten sich so nicht halten oder es hat sich eben einfach in der Struktur was geändert oder so wie bei den Anwälten, die wollten so nicht mehr arbeiten. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass eben also so ein bestimmtes Konzept im Schanzenhof war und dass man das auch ruhig hätte weitermachen können, auch mit neuen Betrieben, die da hingekommen sind und auch neuen Initiativen oder so. Und das ist eben über diesen Verkauf einfach alles zerschlagen worden. Es gab gar keine Möglichkeit mehr, es gab ja auch keine Kommunikation mehr darüber, wer zieht da jetzt ein oder wer bekommt das oder so. Das ist ja alles dann über die Köpfe der Mieter rübergelaufen. Und kritisch muss man natürlich auch sagen, dass wir auch uns in manchen Situationen nicht mehr so interessiert haben. Das stimmt auch. Die alten Mieter, die kennen sich halt alle und wir haben immer so lockere Kontakte gepflegt, aber so mit den Neuen war das ganz schwierig, das auch zu transportieren, ne? Aber ich finde, das steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf so einem Blatt, wo man sich überlegen müsste, wenn man sowas macht. Also das war ja immer ein Kompromiss, der Schanzenhof. Der Schanzenhof wäre ja nicht entstanden, wenn die Volkshochschule nicht da eingezogen wäre. Das war ja eine Bedingung der Stadt auch, ne? Dass die Volkshochschule auf jeden Fall da einziehen soll. Und wir hatten ja so Phasen in der Anfangszeit, wo wir doch tatsächlich selber entschieden haben, wer noch in die frei werdenden Flächen reinkommt. Also wir hatten ja so ein Mitbestimmungsmodell, ne? Und das war von Anfang an schwierig, mit so einer Institution wie mit der Volkshochschule zusammenzuarbeiten, weil eben man immer mit einem Vorstand zu tun hatte und der Vorstand sich wiederum gegenüber dem Senat oder der Behörde verpflichtet gefühlt hat und niemals sich irgendwie geäußert hätte politisch in irgendeine Richtung. Also das war ja keine kämpferische Institution, das war einfach, das ist eine Schule, ne? Und die sind angestellt bei der Stadt letztlich, ne? Das war was anderes als, was weiß ich, das Kino oder wir oder die Anwälte haben sich zu irgendwelchen Sachen geäußert, ne? Das war immer so ein bisschen eine Kompromissgeschichte, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass eben ein Spekulant alles zerschlagen darf. So. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, hier ist noch ein bisschen Platz irgendwie.
Ja, aber musst du zumachen. Musst du ausmachen. Das darfst du auch nicht.